Guten Morgen, Haus des Herrn. Ich darf mit euch heute Morgen den Bibeltext für die Predigt lesen und ihr dürft gerne alle mit uns gemeinsam aufstehen, um diesen Text zu hören. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Bis zum Ende der Welt. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen.
Amen. Die Verse habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Die sind bekannt als der Missionsbefehl. Und ich persönlich mag den Ausdruck Missionsbefehl überhaupt gar nicht. Denn jahrelang habe ich in meiner Bibel die Überschrift gelesen, Missionsbefehl, und dachte mir, prima, geht mich nichts an, denn ich muss ja gar nicht in die Mission. Also ist das auch nicht mein Text. Es ist gut, dass es überschrieben ist mit Missionsbefehl, aber nur, wenn wir uns alle als Missionare empfinden. Denn dieser Text ist für dich und für mich. Also, ich bin Jessie, ich darf heute für euch predigen. Ich heiße euch herzlich willkommen an diesem wunderschönen, hammermäßigen, ich traue mich gar nicht zu sagen Frühlingstag, ich würde sagen Sommertag. Und freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich muss mit was anfangen, was für mich gar nicht so schön ist. Neulich bin ich mal wieder an meiner Persönlichkeit gescheitert. Kennt ihr natürlich nicht, ich kenne das. Also in meinem Kopf wäre ich ja gern ein Ermutiger. Aber stattdessen fallen mir sofort alle Fehler auf. Und ich wäre gern ein Optimist. Aber ich kann euch genau sagen, warum die Idee von meinem Gegenüber schlecht ist. Das ist doof. So doof. Wenn mein Sohn morgens aufsteht, dann liegt es mir schon auf der Zunge zu sagen, guten Morgen, du weißt, in 3 Tagen hast du Mathearbeit, wann hast du vor zu lernen, wollen wir einen Plan machen, da ist dein Frühstück. Die Erfahrung lehrt mich. Das ist ein schlechter Anfang für einen Morgen und es ist ein ganz schlechter Anfang für eine Familie. Und das heißt, ich nehme meine ganze Willenskraft und meine ganze Disziplin zusammen und sage, guten Morgen, was möchtest du heute frühstücken? Heute haben wir super Wetter, gut, dass du kurze Hosen anhast. Na, was sind so deine Pläne heute für den Tag? Und dann lasse ich meinen Sohn frühstücken, obwohl mir die ganze Zeit auf dem Herzen brennt. Und denk dran, da ist die Mathearbeit, denk dran. Aber ich sag es nicht. Dann bin ich zufrieden mit meiner Performance. Aber tief im Inneren weiß ich, meine Persönlichkeit ist total aufgabenorientiert. Mathearbeit, Thema. Das Gleiche hatte ich jetzt auch die letzten Tage. Ich würde so gern locker, flockig eine gute Predigt schreiben. Für meine Familie da sein, noch nebenher Tennis spielen gehen, einen Kuchen backen oder 2. Ich war Tennis spielen, ich habe einen Kuchen gebacken, aber die Predigt wollte ich nicht schreiben lassen. Das Ganze läuft dann so weit, dass ich mich am Freitagabend in einer Abwärtsspirale meiner Fähigkeit und Unfähigkeit befinde und zum Schluss zu dem Punkt komme, Gott, such dir doch einen anderen. Zufällig bin ich mit dem verheiratet, nimm doch den, der kann das viel besser. Wie war denn deine Woche? Hattest du vielleicht zufällig in der letzten Woche auch mal einen Moment, wo du gedacht hast, warum muss ich ausgerechnet diese Eigenschaft haben? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, eine Begebung mit deinem Chef, in deiner Arbeit, mit deiner Familie, mit deiner Liebsten, mit deinem Liebsten, mit deinen Freunden. Verzweifelst du auch manchmal daran, wie du bist? Denkst dir, ich wäre so gerne anders? Wärst du nicht auch gerne optimistischer? Und so als Christ, wärst du nicht gerne bekannt als der mit dem dicken Gottvertrauen? Das wäre schon nett, oder? wärst du nicht gern jemand, wo alle anderen sagen würden, das ist ein Glaubensheld? Wärst du nicht gerne der Sternchenschüler Gottes? Also für mich trifft das alles zu, das wäre ich alles gerne. Vielleicht ist es sogar so, dass du schon mal gedacht hast, Jesus könnte mich besser gebrauchen, wenn ich einen größeren Glauben hätte. Oder meine Unfähigkeit ist tatsächlich der Grund dafür, dass Gott nicht handeln kann. Schlimmstenfalls könntest du sogar in deinen schwärzesten Stunden denken, Jesus kann mit mir, so wie ich bin, nichts anfangen. Wenn es gut läuft, hast du das noch nie in deinem Leben gedacht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Gedanken in irgendeiner Form kennst, ist groß. Und ich sag dir, du bist damit nicht allein. Denn keiner von uns ist perfekt. Auch nicht dein Nachbar, der aussieht, als hätte er alles im Griff. Keiner ist perfekt. Aber, und da fängt das Evangelium an. Jesus hat alle Macht und er ist perfekt. Und er gibt dir einen Auftrag und eine Befähigung, sein Reich zu bauen. Und er ist mit dir. Und das ist unsere Bibelstelle heute. Und ich freue mich drauf, da einzutauchen. Das ist Good News. Evangelium, frohe Botschaft. Lasst uns in unseren Text eintauchen. Also, der Schauplatz irgendwo in Galiläa, der gleiche Berg, wo vor einiger Zeit Jesus seine Jünger berufen hat. Und wir sind wieder in der Nähe von diesem Berg. Allerdings jetzt, ihr wisst, wir sind in der Bibelreihe, in der Predigtreihe Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Kreuzigung ist vorbei. Auch die Auferstehung war vor 2 Wochen. Und danach waren die Jünger erstmal überall zerstreut. Ein paar waren zusammen, ein paar sind auseinandergegangen, es war ein Riesentumult, keiner wusste, wie es weitergeht. Großes Chaos, großes Durcheinander, alle sind zerstreut. Man hört, Jesus ist mir erschienen, Jesus-Begegnung hier, Jesus-Begegnung da. Und aus irgendeinem Grund, auf irgendeine Art und Weise, kommt die Botschaft raus. Jesus, der Auferstandene, der will uns oben auf dem Berg treffen. Du weißt schon, der eine von damals da. Und alle 11 Jünger sind jetzt irgendwie, ich stelle mir das so als ein großer Wandertrupp vor, die haben sich alle so unten in den Dörfern getroffen und laufen jetzt hoch da auf den Berg, treffen sich, um da hochzugehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, die jetzt gerade eben bei der Fischsache neulich dabei waren, von letzten Sonntag, sich ab und an den Kopf schlagen und sagen, oh, Jesus, die Fische, wie damals, und sich einfach freuen. Und andere immer noch, vielleicht noch keine Begegnung hatten, mitlaufen und sich denken, I don't know. Aber ganz sicher ist, alle, die da hochlaufen, beschäftigt eine Frage brennend. Welche? Wie geht's weiter? Was machen wir denn jetzt? Für uns, und darüber erstaunlich und bin ich manchmal echt bestürzt, ist die Auferstehungsgeschichte Geschichte. Du bist damit groß geworden, wahrscheinlich seit du ein Kind bist, logischerweise. Ja? Wir kennen das immer. Es ergreift unser Herz gar nicht mehr so sehr. Aber ihr müsst euch vorstellen, für die Jünger war die Welt, so wie sie neulich noch war, nicht mehr. Das ist alles einmal umgedreht worden. Es ist ganz, 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 ganz krass anders. Alles ist anders. Einer hat den Tod besiegt. Für mich, mir das am nächsten vorzustellen, was das für ein Feeling sein muss. Wer, wir lesen das und denken uns, ja, die sollen sich nicht so anstellen, die sollen da hochlaufen, natürlich ist da Jesus, ist ja klar. Ich stelle mir das halt, das Naheliegendste für mich ist, also wenn morgen meine Mutter bei mir klingeln würde, die vor 2 Jahren gestorben ist, also da würde ich nicht sagen, hi, schön, dass du da bist, was machen wir jetzt, sondern das würde alles echt krass anders machen. Das wird mich enorm emotional herausfordern. Und so war es mit den Jüngern auch. Und deswegen schreibt Matthäus auch, Matthäus schreibt, bei seinem Anblick, also als die Jünger oben auf dem Berg Jesus sahen, warfen sie sich nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Wie? Zweifel? Ich bin aus den Kommentaren nicht schlau geworden, ob sie nun die Elf meinen, dass da einer dabei war, der Zweifel hatte, oder ob die Elf schon alle bereits geglaubt haben und von den anderen, die da mitgelaufen sind, einige Zweifel hatten. Fakt ist, irgendeiner hatte Zweifel. Und spätestens an der Stelle müsst ihr euch klar werden, wurde mir klar, die Jünger und Jesus-Nachfolger waren auch nicht die Sternchenschüler Gottes. Jetzt haben sie so viel erlebt, haben so viel gehört und immer noch irgendjemand zweifelt. Und ihre Persönlichkeiten waren jetzt auch nicht die 100% Glaubensheld-Persönlichkeiten. Aber, was ich so cool finde, Jesus geht mit keinem Satz auf diese verschiedenen Glaubenslevels ein. Steht nicht da und sagt, okay, hier immer noch Zweifel. Ihr geht jetzt nach Hause, tschüss. Und die anderen, die Guten, mit denen werde ich mein Reich bauen. Die dürfen da bleiben. Was macht Jesus? Jesus redet von sich. Es geht gar nicht um dich, es geht um ihn. Jesus redet von sich. Und ich stelle jetzt eine These auf, die habe ich euch auch aufgeschrieben. Meine These ist folgende. Es ist völlig egal, ob du ein Glaubensheld oder ob du ein Zweifler bist. Jesus hat dich ausgesucht, um seine gute Botschaft zu verkünden, um zu taufen, um seine Gebote zu lehren und um die Welt um dich herum zu verändern. Und es ist nicht dein Superglaube, sondern dein Gehorsam nötig. Blick auf ihn und nicht auf dich. Das ist meine These. Was sagt denn nun Jesus? Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Natürlich seid ihr jetzt alle Alttestament-Konnoisseure und ihr spürt, wie dieser gute Rotwein jetzt auf euren Lippen prickelt, wenn ihr erkennt, klar, habe ich nicht hier einen Hint von Daniel 7,14 im Geschmack? Selbstverständlich. So geht's euch doch jetzt, ne? Wisst ihr, was in Daniel 7,14 steht? Da steht Folgendes. Falsche Richtung? Oh, da ist er. Ihm, dem, der aussah wie ein Menschensohn, wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Schmeckt. Nachgeschmack. Gurgeln. Die Tragweite von Jesu Aussage ist, ich bin der Messias. Das haben die Jünger auch schon mal erraten, bevor er der Auferstandene war, aber jetzt ist er der Auferstandene. Und er sagt, ich bin der Kommende. Ich bin der, von dem das ganze Alte Testament zeugt. Ich, also er, ist allmächtig. Kleine Frage, was bleibt übrig, wenn einer alle Macht hat für die anderen? Danke, gute Eigenschaft. Bester Kommentar ever, finde ich gut. Ja? Es gibt keinen Größeren, es gibt keinen Mächtigeren und es gibt keinen neben ihm. Und Jesus sagt, mir wurde diese Macht rechtmäßig gegeben. Ich habe den Sieg errungen. Es ist vollbracht, sie gehört mir. Und er hat diese Macht nicht irgendwann mal und bis dato halt nicht, sondern ab seiner Auferstehung hat er diese Macht. Ist gegeben, ist nicht irgendwann mal wird geben, sondern ist gegeben, steht. Jesus sagt, es geht um mich. Frage an dich. Zweifelst du manchmal, ob nicht vielleicht doch der Satan oder Dämonen oder was auch immer dir was anhaben können? Ich sag dir zu, Jesus hat alle Macht. Vielleicht schaust du manchmal auf die Christenheit und denkst dir, boah, die ist so schwach. Und trotzdem sage ich dir zu, Jesus hat alle Macht. Vielleicht blickst du auf deine Umstände und fürchtest, Gott kann mir nicht helfen. Das ist so verworren, das kann Gott auch nicht. Lass mich dir sagen, Jesus hat alle Macht. Und vielleicht drehst du dich manchmal um dein Unvermögen, um dein Versagen. Ich will dir zusprechen. Jesus, er hat alle Macht. Nimm das mit heute. Dein Gott ist der allmächtige Gott. Aber für die Jünger ist das eine gute Ansage. Okay, du bist der Messias, du bist der Kommende, super. Die Frage ist immer noch, wie geht's jetzt weiter, Jesus? Was wirst du jetzt tun? Wie wird es aussehen, dass du jetzt der Allmächtige, was auch immer tun wirst? Wie wirst du deine Macht erweisen? Und Jesus ist der Coolste. Sagt einfach zu den Jüngern, und ich beachte das erste Wort, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich stelle mir vor, erst schweigen, dann raunen. Warte mal, du bist der Allmächtige? Und wir sollen gehen? Ja, genau so ist es. Du bist der Allmächtige und wir sollen gehen. Und ich habe euch gerade schon gesagt, ich habe mich am meisten über dieses Darum gefreut. Wenn ihr dieses Darum genauer anguckt, sagt es zwei Sachen aus. Erstens, Jesus hat die autoritative Macht, die Jünger zu senden. Er ist Herr der Herren, er ist König der Könige, er ist der Herrliche, er ist die Majestät, er ist der CEO. Wer hat ein Recht, dich durch dein Leben zu schicken, wenn nicht Jesus? Und das Zweite ist, er hat bevollmächtigende Macht. Wenn Jesus die Jünger, wenn Jesus dich beauftragt, was er getan hat, dann hat er die Macht, alles so zu lenken, dass du deiner Aufgabe nachkommen kannst. Er hat alles im Griff. Er führt dich, er leitet dich, er lenkt dich. Er kann alle Umstände sehen. Da ist nichts, wo er sagt, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich das gewusst hätte. Er hat die Autorität und er ist bevollmächtigt. Und den Auftrag, den er den Jüngern gibt, der gilt auch für dich. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen. Hör gut hin. Denn der Missionsbefehl, den ich am Anfang gesagt habe, ist nicht nur für Missionare. Der ist für dich. Das ist dein Auftrag von Jesus. Das will er von jedem Nachfolger. Und er sagt, geht hin. Das Erste, was mir zu gehen einfällt, ist, gehen ist aktiv. Es ist ganz schwer zu gehen, während man liegt. Geh hin. Nimm die Mühe auf dich. Hock nicht in deinem Nest und warte, bis irgendjemand bei dir klingelt und irgendwelche Fragen stellt. Ja, geh du raus. Geh du in deine Nachbarschaft. Geh du zu deinen Freunden. Geh du zu deinen Arbeitskollegen. Gehe hin. Sei aktiv. Zweiter Punkt. Macht zu meinen Jüngern. Alles, was du tust, soll nicht Jünger von dir zeugen, sondern soll Jünger Jesu machen. Und hier ist ein ganz, ganz kritischer Punkt in unserem Leben. Wir sind ja alle bereit, moralisch gut zu sein, gut Menschen zu sein, tolle Dinge zu tun. Aber wenn wir nicht in Wort und Tat ausdrücken, ich mache das wegen meinem Herrn, das ist Christus in mir, ich tue das für Gott und ich tue es durch Gott, dann mache ich nicht zu Jesu Jüngern, dann kann ich nur Leute dadurch beeindrucken, was für ein toller Typ ich bin. Und das geht in die falsche Richtung. Wir müssen bei allem sagen, es ist Jesus. Er ist mein König und deswegen tue ich das, deswegen kann ich das. Es ist erschreckend, dass es heutzutage, und so geht es mir auch, ich bin da nicht anders, es ist leichter, einen Thermomix anzupreisen. Danke, Silke, für eine Predigt vor einiger Zeit über Thermomixe. Als zu jemandem zu sagen, du brauchst Jesus. Und ich frage dich, und das Gleiche gilt für mich ganz genauso. Wie viele Leute um dich herum leben ohne Gottes Vergebung und ohne Gottes Liebe, ohne Gottes Gnade, ohne Gottes Frieden, ohne eine ewige Zukunft beim Herrn, wo kein Schmerz mehr ist, wo kein Trauer mehr ist? Ich rufe dich auf, sei ein Jesusverkündiger in Wort und in Tat. Jesus sagt, tauft sie. Taufe ist was Tolles. Die Taufe ist eine symbolische Handlung unserer Wiedergeburt. Damit symbolisieren wir das Gestorben mit Christus und wieder auferstanden durch Christus. Vom Tod zum Leben. Sünde wurde abgewaschen. Ich wurde reingemacht durch Christus. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, Teil der Gemeinschaft zu sein, aufgenommen zu sein in den Leib Christi, für alle Ewigkeit dazuzugehören. Die Taufe, die Wassertaufe, ist auch ein Gehorsamsschritt. Das haben sich ja nicht irgendwelche Kirchenväter einfallen lassen, weil sie fanden, die müssten alle mal baden, sondern das war Gott, der das erfunden hat. Gott hat gesagt, hey, glaub an meinen Sohn und dann lass dich taufen. Ich möchte dich herausfordern, wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Und wenn du dich jetzt fragst, wann? 8. Juli diesen Jahres, Rheinpromenade. Wir taufen mit fließendem Wasser. Hier steht tauft. Hier steht nicht auch, nur der Oberste darf taufen. Und das ist die HDH-Taufpraxis. Bei uns darf jeder taufen, der gläubig ist und selbst getauft ist. Wenn du dich taufen lassen willst, dann lass dich doch taufen von der Person, die einen tiefen Einfluss auf dein Glaubensleben hat, indem sie genau das gemacht hat, was hier drin steht, dir das Wort verkündet hat, dich gelehrt hat, dich an die Hand genommen hat. Und wir alle sind Priester, wir alle sind gerufen von Gott, das zu tun, nicht nur einige wenige, du auch. Mein Aufruf an dich, sei getauft und taufe. Und das Letzte, was da drin steht, lehrt meine Gebote. Es gibt demnächst wieder einen Glaubensgrundkurs, der findet jetzt am 25. statt, zum ersten Mal. Wer neu ist, prima, komm auf mich zu, mach mit. Aber ehrlich, Glaubensgrundkurs ist nicht die vorrangigste Idee, die Gott hatte, um Leute den Glauben näher zu bringen. Ja, hier steht, lehrt sie meine Gebote. Das ist nicht Annalie und das bin nicht ich und das ist auch nicht die Gemeindeleitung, sondern wir alle sind von Gott herausgerufen, dass wir seine Gebote lehren sollen. Auch du. Ich liebe Hausgruppe. Hausgruppe ist nämlich ein Ort, wo man das ganz praktisch machen kann. Man kommt zusammen, man redet und automatisch redet man über Gott und man lehrt sich seine Gebote. Wir lesen zusammen die Bibel, wir fragen uns, was steht da drin, was könnte das bedeuten? Minigruppe, ein Traum. Triff dich auch einfach mal mit Leuten, von denen du weißt, die sind vielleicht noch gar nicht so weit im Glauben, noch nicht so lange im Glauben. Und lass dich herausfordern, die haben extrem gute Fragen, von denen du was lernen kannst. Ich liebe das, Leute um mich herum zu haben. Und das ist ein Geschenk und das ist ein Segen, die Jesus noch nicht so lange kennen und die nicht Christianesisch sprechen, sondern mal Tacheles Fragen stellen. Ich finde es Hammer. Und ich darf Jesus verkündigen und ich darf Leute lehren. Und du darfst es auch. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg. Das ist Hammer. Ich darf Leuten beibringen, die Bibel zu entdecken. Selbst in ihrem Leben, im Glaubensleben zu reifen. Und ich selbst reife mit. Tu das auch. Und da gibt es zwei Sachen zu lernen. Ich kann reden, aber fast stärker spricht mein Leben und deins auch. Vorbild sein. Kinder lernen, indem sie imitieren. Man muss dir nicht alles erklären, sondern die machen das einfach nach. Timon saß vorhin am Laptop, wollte unbedingt auch was machen. Tobi war nicht so begeistert. Aber ja, Kinder lernen, indem sie imitieren. Das ändert im Erwachsenenalter sich nicht. Meine Frage an dich ist, wie ist denn dein Lebensstil? Predigt dein Lebensstil die Gebote, die du dir wünschst, dass jemand von dir lernt? Wenn du irgendwann mal vor dem Herrn stehst und jemand sagt, das hat er von dir gelernt, ist es das, wo du sagst, freue ich mich drüber oder denkst, naja, das jetzt nicht unbedingt. Ihr wart anders, aber als ich 15 war, haben die coolsten älteren Jungs geraucht. Und die Mädels auch. Ich wollte auch cool sein. Absolut. Ich bin da hingegangen. Auch rauchen. So ein bisschen halt. Und was haben die gemacht? Hey, mach das nicht. Das ist total schlecht für dich. Ja, danke. 3 Jahre später habe ich versucht, damit wieder aufzuhören. So darf unser Christenleben nicht sein. Das macht keinen Sinn, wenn ich jemandem sage, hey, Jesus sagt das und das und das, aber mein Leben macht das und das und das und du machst bitte das und das und das, aber für mich gilt das nicht. Dein Leben spricht laut. Sei ein Vorbild. Und ich hatte gerade eben von jungen Christen geredet. Manchmal sind es gar nicht so junge Christen. Wir alle, ich eingeschlossen, das Leiterteam, die Hausgruppenleiter, die Aufbauteamleiter und du, können auch in älteren, längeren Christseinsphasen vom Weg abkommen. Wir können uns einfach bei manchen Sachen sagen, Gott, das geht dich nichts an. Das, wenn ich dir 90% gebe, ist es immer noch gut genug für dich. Hab den Mut, auch das anzusprechen. Mit der Person. In Liebe. Red nicht über die Person. Aber es ist auch blöd, wenn wir als Geschwister was sehen, was im Leben vom anderen total verquer läuft und uns einfach entscheiden, wird er schon merken. Irgendwann. Vielleicht sagt sie mir mal irgendjemand. Wäre ja schon super, ne? Vielleicht sagt ja mal das Leitungsteam irgendwas. Irgendeiner muss ja was sagen. Vielleicht sage ich es mal dem Leitungsteam, damit die was sagen können. Wir sollen einander lehren. Und wir sollen einander ermahnen. Und miteinander auch den Weg gehen. Und es trifft dich auch. Sei ein Lehrer. So. Das sind jetzt deine eigentlichen Lebensaufgaben. Also wenn du bisher gedacht hast, das ist alles ein Add-on, das mache ich in meiner Freizeit. Falsch. Das ist deine Lebensaufgabe und du hast dann noch einen Job wahrscheinlich und ein bisschen Alltag. Und das Coole mit Gott ist, weil er genial und praktisch ist, hat er dich in ein Umfeld gestellt, in dem du deinen Teil von alle Völker erreichst, in dem du zu deiner Arbeit gehst, in dem du eine Familie hast, in dem du als Mutter irgendwo auf dem Sportplatz rumhängst und sagst, yay, go, weiter! Und nicht so gemein bist du der Mutter nebendran, die das Kind hat, das gerade dein Kind gefault hat. Ja? Gott erreicht durch dich die Völker in deinem Umfeld. Und der Missionsbefehl gilt uns allen. Manchen, indem sie in krasse Länder gehen. Sei es nach Georgien oder in Südsudan, nach Brasilien oder nach Wien. Andere müssen einfach nur vor die Haustür gehen. Und ich möchte dir eine Zusage machen. Ich habe mit schwierigen Charaktereigenschaften angefangen. Außer dass du schwierige Charaktereigenschaften hast, hat Gott auch ganz viel Gutes in dich reingelegt, dass du richtig gut kannst. Er hat dir Begabung gegeben, damit du sein Reich baust. Als gläubiger Ingenieur, als gläubiger Arzt, als gläubiger Handwerker, als gläubige Mutter, als gläubige Ehefrau, als gläubige Tochter, als gläubiger Sohn, als gläubiger Tennispartner. Hammer. Vielleicht bist du jetzt aber doch ein bisschen überfordert. Ich bin's. Way too much. Das ist ein Riesenanspruch, den Jesus an seine Jünger hat. Das ist groß. Aber Er sagt, seid gewiss. Das sagt er zu dir, hör das, nimm das auf. Jesus sagt zu dir, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Du stehst da nicht allein, dein Mann und Gott ist da hinten oben und guckt, ob du alles gut machst oder nicht. Sondern er ist mit dir genau da, wo du stehst. In deiner Familie, mit dir auf deiner Arbeit, beim Tennisspielen, im Fitnesscenter. Keine Ahnung, was du machst. Aber er ist mit dir. Und er ist der, dem alle Macht gegeben wurde. Hey, der, der alle Macht hat, ist mit dir? Wow! Hammer! Blick auf ihn und nicht auf dich. Fazit. Jesus hat alle Macht und ist mit dir. Immer und überall. Und er will von dir, dass du für ihn aktiv bist, ihn verkündigst, neu in die Gemeinschaft hineinnimmst, taufst, seine Gebote lehrst, während du als Ingenieur, Handwerker, BWLer, als Mutter, als Hausfrau, als Erzieher, als Arzt oder was immer du sonst machst, beschäftigt bist. Amen. Ich möchte für uns beten. Herr, danke, dass du keinen von uns als zu groß oder als zu klein erachtest. Dass diesen Auftrag, den du an alle deine Kinder, an alle deine Jünger hast, an uns vorbeigehen könnte. Herr, wir wollen ihn hören und ich bitte dich, dass du uns Ohren gibst, zum einen darüber zu staunen, dass du alle Macht hast und darauf zu vertrauen, dass du alles wohl machst, dass du alles siehst und dass du alles richtig machst. Dass alle Macht in deiner Hand ist. Und zum anderen diesen Auftrag für uns anzunehmen. Diese Berufung, die du ausgesprochen hast, groß zu machen in unserem Denken und Handeln. Lass uns aktiv sein. Lass uns dich verkündigen. Lass uns dein Reich bauen. Lass dein Reich entstehen hier. Deine Kultur durch uns in dieses Land, in unsere Unternehmen, an unsere Arbeitsplätze, in die Kindergärten, in unsere Familien fließen. Herr, wir danken dir, dass du mit uns bist. Wir wollen dir sagen, ohne dich können wir wirklich nichts tun. Und das ist viel, viel, viel zu groß. Aber du bist mit uns. Und du wirkst es in uns, das Wollen und das Wirken. Darüber preisen wir dich, Herr. Amen.